You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pop und Pubertät, die erste im Jahr 2025 und wir sind im Jahr 1997 angelangt. Mhm. Klaus Bieler sitzt neben mir, mein Name ist Marc Hofmann. Klaus, was ringt die Bell beim Jahr 1997 bei dir persönlich?
Keine Ahnung, ist doch viel zu lang her. 97, ich muss immer an Urlaub denken, wo war ich da? Das weiß ich nämlich noch. Ab 2000 weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich war. Aber 97 weiß ich es noch. Bretagne mit Georg Fischer, dem wunderbaren Ex-Orgelbauer. Und dort habe ich Sinéad O'Connor gesehen, in Lorient, in der Bretagne. Obwohl ich sie zwei Wochen vorher in Lörrach gesehen habe, das war echt schräg. Gleiche Setlist.
Oder war ich auch in Lörrach?
Ja, sehen Sie mal.
Ja, sieht.
Haben wir uns nicht gesehen.
Nee. Haben wir uns noch gar nicht gekannt.
Ja, das ist richtig. Und ich habe, glaube ich, in Freiburg gewohnt mit Berti in einer WG. Kaum war mein Studium rum, ziehe ich nach Freiburg, habe ich schon mal erzählt, völlig bekloppt. Und jetzt weiß ich gar nicht, war ich 97 in Wales und in nochmal in Frankreich, weil meine Frau dauernd gelernt hat. Das kann sein. Vielleicht war ich 97 in Wales, ob keine Ahnung, 98, Englischstudium. Dann bin ich nach Wales, nach Aberystwyth, weil ich gedacht habe, ich rede ein bisschen Englisch und bin dann besser in der Prüfung. Ja, das war, glaube ich,
97. Also ich hab echt auch überlegt, dass dieses Jahr 97 liegt wie kaum ein anderes Jahr völlig diffus in meiner Erinnerung. Ich habe kein Ereignis, wo ich sagen würde, das ist jetzt irgendwie so auf jeden Fall in dem Jahr passiert und ist irgendwie ein Highlight. 97 ist auch musikalisch, wie wir noch sehen werden, ein ganz nicht das beste Jahr des Pop, finde ich.
Ja, es geht, es gibt ein paar Highlights.
Und ja, aber insgesamt auch viel wenig richtige Highlights für mich und viel Mediokres.
Ja, also ich verwechsel jetzt gerade, ich glaube 98 habe ich das Referendariat angefangen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und deswegen war wahrscheinlich 97 irgendwie Prüfungen und so. Und ich habe wahrscheinlich noch in der Videothek geschafft, bekloppterweise, obwohl ich in Freiburg gewohnt habe. Die Videothek war in Ettenheim völlig bescheuert. Ja, das war so Studium-Endspurt.
Ja, ich glaube, also, ich habe auch studiert, Hauptstudium, Blue Haze eben mit der Band. Haben, glaube ich, ein Album auch noch aufgenommen, 96, 97, bevor wir dann ja den Stil geändert haben zu eher Amerikaner, Desert Rock. Und das war noch so dieser alte Stil, von dem man nicht weiß, wie man ihn nennen soll, war eher so Indie-Rock noch auf jeden Fall.
Gut, dass du das erwähnst, da fällt mir etwas ein. Dort hätte sich ja meine Band aufgelöst. Also im Affekt war ja schon lange nicht mehr im Affekt, sondern hieß dann Swarm. Und ich weiß noch, zwei Jahre lang geprobt, arrangiert, an der Lieder rumgefeilt. Ich dauernd telefoniert mit Volkmar im Schwarzwald, im Unterebental, St. Peter, weil man dort aufnehmen wollte. Und ich habe noch, bevor ich in Bretagne fuhr, habe ich vom Bahnsteig noch mit ihm telefoniert. Und dann, als ich aus dem Urlaub kam, ich glaube, das war zwei, drei Wochen, bevor man ins Studio wollte, gab es dann im Proberaum fast eine Schlägerei. Und es war ja öfter mal Auflösungen, dann wird halt wieder telefoniert oder halt einer gegen halt Wut entbrannt oder so. Und dann gab es auch einen Angriff mit Fanta ins Gesicht schütten und so. Und dann ist, glaube ich, unser Gitarrist weggefahren und war nie mehr gesehen. Also sagen wir so, das einzige Mal, dass wir uns dann wieder zu dritt getroffen haben, war an meiner Hochzeit 99. Das war das einzige Mal. Und das war total absurd, weil zwei Jahre lang hinarrangiert an die Platte und ich alles aufgeschrieben, welchen Rhythmus und bla bla. Und dann ein Eklat. Ich glaube, das war, weil einer kam mal nicht in die Probe und sah nur zu spät und dann hat sich der andere beschwert und dann kam noch ein dummer Spruch und dann eskalierte das Ganze.
Ich habe heute ein Interview gelesen mit, oder einen Bericht über die Band Normal in der Badischen Zeitung.
Mit H.
Die haben sich auch so aufgelöst. Während einer Fahrt mal irgendwie von einem Open Air, wo es geregnet hat, und dann hat einer irgendwie aus Frust gesagt, er glaube, er hört auf. Und dann hat niemand widersprochen und dann war die Band sechs Jahre, hat sich aufgelöst. Mhm.
Ja, Normal war so Deutschpunk.
Ja.
So eine gedärmte Platte, wo St. Pauli irgendwie so drauf ist mit dem Elefant, dem Neon-Elefant. Ja. Mein ich. ich habe das ja immer nur vom Cover oder so oder so Zeug, ist halt dann mal aufgetaucht oder mir ist dann auch der Kuhstallfete gecovert, Toxoplasma oder Kanalterror, peitscht mich mit dem Stacheldraht, Blut bringt mich total in Fahrt. Peitsch mich mit dem Lederriemen, lecke danach meine Striemen. Doch ich liebe dich! Ich weiß nur, was es war, Kanalterror oder Toxoplasma. Alle Deutschpunk-Fans, wenn ich jetzt was falsch gesagt habe, es ist lange her.
Was ja immer ein Anker ist, auch für Erinnerungen, und da muss ich sagen, war ich oft im Kino, sind die Filme des Jahres. Mhm. Und da habe ich eine ganze Liste und ich habe sie alle gesehen und ich glaube, die allermeisten davon wirklich auch damals direkt im Kino.
Wahrscheinlich weiß ich von nichts mehr was. Ich war auch im Kino letzte Woche oder vor 3 Tagen in Der Spitzname. Mhm. Und leider habe ich mich erkannt in Christoph Maria Herbst, der, wenn jemand sprachlich einen Fehler macht, oh ja, wie zum Beispiel scheinbar und anscheinend nicht richtig benutzt, und er immer anscheinend, und ich habe gedacht, scheiße, das bin ich. Und ja, gute Dialoge, muss man sagen.
Zurück zum Jahr 1997, einer der Blockbuster-Knaller, Oscar-Film für die Ewigkeit natürlich, Titanic.
Habe ich nie gesehen, weil ich kenne das Ende.
Ich habe ihn mal später dann irgendwann gesehen und ja, imposant natürlich. Ja, natürlich. Was er machte, Cameron, ist halt natürlich immer groß und noch größer und immer spektakulär. Und klar, das ist schon heftig und so, wie dieser Untergang da inszeniert ist. Was mir einfiel gerade auf der Fahrt hierher, ist, ich habe ein Interview gelesen mit einer Psychologin und Paartherapeutin, die Filmpaare analysiert hat, die gesagt hat, dieses Paar hätte nie eine Chance gehabt. Viel zu unterschiedlich, aus unterschiedlichen Milieus, unterschiedlichen Klassen, kann nicht funktionieren.
Bei Shakespeare ist doch auch immer so. Ja, aber die sterben ja auch dann immer am Schluss.
Romantischer Liebestod natürlich, daher alles richtig gemacht eigentlich, erzählerisch auf jeden Fall.
Ja, ja, und was mir auffällt, ich habe einfach mal 10 Minuten, glaube ich, gesehen, da liegt Kate Winslet irgendwie nackend auf dem Bett und wird abgezeichnet. Ja. Und in irgendeiner Kajüte stehen irgendwie Picassos rum. Hm. Und da habe ich gedacht, aha, weil das war ja, also Les Demoiselles d'Avignon von Picasso, das erste kubistische Bild, 1907, hat es 2 Jahre lang versteckt, aber wann war Titanic 11?
11 oder 12.
Ja, und das passt. Und ich, aha, gut. Ja, ja, schön, ja, haben sie schlau stehen gemacht. Lauter kubistische Picassi rum. Ja. Nicht schlecht.
Ja, dann ein zweites Großereignis ist, der neue Tarantino kommt in die Kinos. Und das ist wirklich, muss man wirklich sagen, dass ein Regisseur mit seinem dritten Film, wo man schon sagt, man muss in den neuen Tarantino gehen, das hat, glaube ich, kaum jemand jemals geschafft. Oder wenn, dann zur großen Hollywood-Zeit, vielleicht in den 40er Jahren, 50er mit John Ford oder so. Jackie Brown. Super. Er hat ja mit Pulp Fiction einfach, war... Jeder kannte Tarantino, jeder Hin zum Kunst in Freiburg, und der Film wurde hoch und runter zitiert und war mit Reservoir Dogs noch was für Eingeweihte und Nerds. Irgendwie rennen jetzt alle in den neuen Tarantino, auch in der Hoffnung auf Pulp Fiction Teil 2. Und dann macht er aber was ganz, 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 ganz anderes, widmet sich anderen Genres und erzählt auch langsamer, weniger spektakulär, weniger gewalttätig, weniger absurd auch, sondern einfach eine sehr, sehr, sehr coole... Ja, coole Krimi-Geschichte irgendwie, basierend auf einem Roman von Elmer Leonard, der plötzlich entdeckt wird von Hollywood und hoch und runter verfilmt wird. Get Shorty, Out of Sight, die großartige Serie Justified, basiert alles auf Romanen und Kurzgeschichten von Elmer Leonard und unter anderem eben auch Jackie Brown. Und Tarantino ist ja auch ein Meister im vergessene Helden wieder zu erwecken, und er holt Pam Grier aus der Versenkung, die gedacht hat, der will sie verarschen irgendwie, als er die Hauptrolle angeboten hat, weil sie einfach überhaupt nie mehr daran geglaubt hat oder damit gerechnet hat, genauso wie Robert Forster, der irgendwie TV-Spätserien irgendwie gemacht hat und den überhaupt niemand mehr auf dem Schirm hatte, und da ist er halt auch ein Großer drin.
Ich fand ihn super.
Ja, Jackie Brown ist toll. Auch keine, ja, weniger so random Gewaltexzesse.
Ja, das mag ich auch.
Wo ich ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte bei Pulp Fiction, und Jackie Brown einmal natürlich, Robert De Niro in einer grandiosen Rolle.
Ja, wo
ein kleiner Ausbruch. Nein, sorry.
Ja, und die, sag mal, sagt nicht Jennifer Jason Leigh oder irgendjemand hinter ihm, ficken, ne?
No. Ja, ja, Bridget Fonda in der Filmrolle. No. Dann Samuel Jackson natürlich auch wieder grandios wie immer. Und guter, schöner, toller Film mit natürlich grandiosem Soundtrack. Mhm. Auch viel Soul, die Delphonics für viele Menschen, für viele Nachgeborenen dann zum ersten Mal ein Begriff. Und schöner, ja, 70er Jahre Soul. Ich glaube auch Bobby Womack mit 104th Street oder wie das heißt. Super.
Also in dem Kontext ertrage ich das sogar.
Das ist tolle Musik. Ich mag das sehr. Und in dem Film funktioniert es natürlich großartig. Und ich finde auch ganz schön, ich habe ihn vor kurzem nochmal angeguckt, wie er Pam Grier auch als Fan einfach inszeniert. Ja, Kamera super. Vor ihr herfährt und nebenher und sie ist toll angezogen und sie sieht fantastisch
ja, aus. Ja, ich habe sie prima. Als Poster.
Ja, zu Recht.
Es gibt ja auch positive Dinge von meinem Videotheken-Job zu berichten. Ja. Zum Beispiel die Frau, die sich einen FSK-18-Film ausleiht und ganz wieder eigentlich und sagt dann so entschuldigend, bisschen Schwung ins Ehelebe bringen. So, aha, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Ja, und dann ein persönliches Highlight von mir in diesem Jahr, Lost Highway.
Yes.
Mein David Lynch-Lieblingsfilm auf allen Ebenen, für mich unfassbar faszinierend. Zweimal im Kino gesehen, dann glaube ich noch dreimal auf DVD. Es wird mal wieder Zeit, habe ich mir vor kurzem überlegt.
Ich war völlig verstört. Aber die bis Minute 45 oder sowas ist das so beklemmend mit dieser Videokassette, die das Haus von innen zeigt und kein Mensch weiß, wie das geht. Und dann, finde ich, gerät's völlig aus den Fugen. Ja. Und wo dann noch Rammstein kommt, wo der eine den Glastisch im Kopf hat.
Man sieht über die Kirche ja, also gleich. Ich habe Rammstein da zum ersten Mal gehört und konnte es nicht glauben. Und das war natürlich auch der Startschuss für die Rammstein-Karriere in Amerika dann. Ich glaube, dass das in diesem Film, auch wenn man den Text nicht versteht,
einfach unfassbar
reinhaut halt an der Stelle. Ich dachte wirklich, um Gottes Willen, was ist denn das für Musik? Ja. Es funktioniert so gut in diesem Film. Ansonsten der Soundtrack natürlich grandios mit Angelo Badalamenti, der ja immer die David Lynch-Scores gemacht hat, Twin Peaks und so weiter. Übrigens, vor kurzem erfahre ich, dass der die Streicher arrangiert hat auf Pet Shop Boys Behavior.
Das also wusstest du nicht.
Großartige Streicher, super. Mhm. Also der, viel schöne
Sachen. David Bowie ist auch, glaube ich, drauf.
Also I'm Deranged, dieses Anfangslied, kann man halt nicht mehr hören, ohne dass man irgendwie eine nächtliche Straße vor sich
mit
sieht.
Mit gelben Mittelstreifen. Das ist David Bowie, oder?
David Bowie, von Outside, der Opener. Dann Smashing Pumpkins sind drauf, mit einem Lied, das schon andeutet, dass sie den Stil ändern. Sehr elektronisch. Und, glaube ich, die üblichen halt Nine Inch Nails, die ja immer am Start sind in abgefahrenen Filmen.
Lustige Musikanten auch genannt.
Ja. Und dann tolle Coverversion von This Magic Moment, als Patricia Arquette zum ersten Mal auftaucht in dieser Autowerkstatt, von Lou Reed gecovert. Tolle Version, finde ich, von dem Lied. Und dann Bill Pullman in der Rolle seines Lebens.
Ja.
Henry Rollins spielt auch mit, Gefängniswärter.
Ja, stimmt, der wird dann immer irgendwo geparkt.
Und ich war ja in Patricia Arquette auch mal kurz schockverliebt, muss ich sagen. Ein Film, der mir auch, glaube ich, Angst gemacht hat, wie kaum ein anderer Film jemals. Also so eine ganz kindliche Angst irgendwie, wo man eigentlich das Bedürfnis hat, zur Mutter ins Bett zu kriechen.
Also mir auch, aber nur bis Minute 45 oder sowas. Wo es dann aus dem Haus rausgeht. Da habe ich gesagt, was ist jetzt?
Dieser Typ, anderer dieser Film? Kleine, bleiche Typ, der wurde dann auch mal noch als der Schauspieler echt wegen Mordes angeklagt. Irgendwie
habe ich mal gut gelesen. Gecastet.
Super. Und ein letztes noch, eine kleine Geschichte. Ich habe mal auf einem Vierspur-Kassetten-Aufnahmegerät ein Soloalbum gemacht, 15 Exemplare selber gebrannt, unter dem Namen Dick Lorenzo Jr., weil ich mich nicht erinnern konnte, wie der genau hieß, dieser Typ, wo am Anfang es an der Tür klingelt und dann sagt doch eine Stimme, Dick Laurent ist tot. Am Schluss erfährt man ja, das ist Bill Pullman selber, der da mit sich selber spricht. Und ich konnte mich nicht erinnern und man konnte es ja auch nicht nachschlagen, 1997 mal schnell. Und dann habe ich zwei Tage rumüberlegt und dachte, ich glaube, der heißt Dick Lorenzo. In Wirklichkeit hieß er Dick Laurent. Jedenfalls war dieses Album mein erstes Soloalbum unter dem Pseudonym Dick Lorenzo Jr.
Mit dem Vornamen Dick macht man nie was falsch. Ja. Ich weiß noch, als ich in Wales war und Marisa besucht habe, in Aberystwyth, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob es 87 oder 88, 97 oder 98 war, da sagt sie, ich muss noch schnell an die Uni E-Mails abrufen. Hm. Und ich so, hä, was ist das? Ja,
völlig Angelsachsen waren
das aber auch voraus. Ja, ihr Freund hat ja wahrscheinlich eine E-Mail geschrieben. Ich so, was ist eine E-Mail? Wahnsinn. Zwei Jahre später war es dann halt Pflicht fast, aber dort so, hä, voll nerdig, Mann.
Apropos Dick, Boogie Nights, auch aus dem Jahr 97, grandios, Paul Thomas Anderson, der ja einen tolleren Film nach dem anderen gemacht hat, Magnolia und so weiter. Und Boogie Nights spielt im 70er-Jahre-Pornomilieu an der Umbruchszeit zu VHS, wo die Pornoindustrie sich auch umstellen muss, und fantastische Rollen von Mark Wahlberg als Dirk Diggler.
Schon wieder Dick. Und Burt Reynolds.
Burt Reynolds in der großartigen Rolle, Julianne Moore und der fantastische Philip Seymour Hoffman.
Ich habe den Film, weil du gemeint hast, er gehört mir. Ja. Jetzt habe ich ihn halt.
Ah, ja.
Und der B.
Großartig. Abkäse. Super Film.
Gehört nicht mir, also weil es jemand seinen Film mal dem Marc ausgeliehen hat, den habe jetzt ich.
Ja, okay. Und vielleicht noch zwei, und dann kommen wir aber zur Musik des Jahres und vertagen den Rest auf die nächste Folge. Good Will Hunting ist auch von 97 und es ist eigentlich auch eine tolle Geschichte. Diese zwei Jugendkumpels aus Boston, Matt Damon und Ben Affleck, die zusammen dieses Drehbuch schreiben und es irgendwie schaffen, dann auch in diesem Film mitzuspielen und Oscars zu gewinnen. Und
Robin Williams. Vollbärtiger. Ja. Für mich als Mathematik-Legastheniker war das natürlich völlig absurd, dass da jemand, nur weil er eine Tafel anschaut, plötzlich die schwierigsten mathematischen Probleme löst. Und dann ist er auch noch so schnodderig. Aber ein cooler Film. Nur, also für mich völlig unglaubwürdig, dass man das kann.
Den Soundtrack macht der grandiose Elliott Smith, über den wir oft schon öfter gesprochen haben, und er macht 97 auch sein Album Either Or, und vielleicht können wir das an der Stelle schon gleich mal reinbringen, denn es ist eigentlich sein Bestes bis dahin. Er schafft es ja nicht, auch nur ein einziges schlechtes oder langweiliges Lied zu schreiben. Er kann es nicht oder konnte es einfach nicht. Es ist unglaublich, und diese Platte ist wirklich von vorne bis hinten so schön. Der hat ja alles selber aufgenommen. Ich habe sie heute Morgen, als ich das Frühstück gerichtet habe für die Kinder, nochmal die ersten 5 Lieder angehört. So ein schöner, angenehmer
Sound. Was gab es denn zum Frühstück, wenn man da 5 Lieder lang braucht?
Ich habe da Rührei gemacht
und Haferflocken. Bacon.
Wunderbar, ein so schön gestreicheltes Schlagzeug und so tolle Gitarrenarrangements, 3-4 Gitarren, Akustik, ein bisschen E-Gitarre drüber und vielleicht noch eine Orgel und dann so auch immer mehrere Gesangsstimmen, irgendwie an den Beatles geschult, wobei man es auch nie richtig greifen kann, welches Lied er jetzt ganz genau da vielleicht zitiert. Und wunderbar, ich weiß gar nicht, man kann, also die ersten 3 Lieder sind schon so schön, Speed Trials, The Ballad of Big Nothing und das zweite kann ich gerade nicht lesen, ohne Brille, vielleicht kannst du es lesen, ich
weiß das nicht. Dritte?
Das zweite
heißt Alameda.
Alameda, wunderbar, Pictures of Me, wunderbar, und ganz viele von diesen Songs sind dann ja in dem Film Good Will Hunting aufgetaucht. Vor allem von diesem Album Either Or. Und dann hat er ja auch einen Oscar für die Musik gewonnen und tritt dann 98 mit einem weißen Anzug bei der Oscarverleihung auf, völlig deplatziert und fehl am Platz. Und wirkt immer wie so aus der Welt und aus der Zeit gefallen. Ja, und okay. Das Rampenlicht war nicht so sein Ding.
Aber es
und
ist schon 98 steht da.
Ja, also beim Dimmery, der hat sie 97.
Ist doch erzählt. Egal. Wahrscheinlich wurde sie 97 aufgenommen.
Ja.
Da wollen wir jetzt mal nicht so sein.
Ganz, ganz wunderbares Album und völlig zu Recht auch hier jetzt beim unserem Referenzpapst Robert Dimmery erwähnt als vorletztes Album im Jahr 1997. So, dann gehen wir vielleicht von den Filmen mal weg zu ganz schnell den Hits des Jahres. Barbie Girl.
Ach du Scheiße, das kam ja wieder. Ein Wiedergänger.
Eine Boyband mit dem Namen Hanson. Wie hieß der Hit?
Oh, war das nicht so blonde?
Ja. waren Hansen. Eigentlich auch so Rocker, so ein bisschen, so eine Boy-Rock-Band. Ich weiß auch, da waren es Brüder oder so.
Wirklich?
Ich weiß gar nicht. Ich der Hit hieß Mbop.
Oh ja. So, oder?
Ja.
Ja, cool, spitze.
Elton John hat
Candle
einen Hit,
Candle in the Wind,
weil wir haben natürlich die Ereignisse noch vergessen. Der Tod von Lady
Di. Oh, da fällt mir
1997.
Ein. Es war nämlich so, es begab sich, als wir in der Bretagne waren, ich weiß nicht, da gab es da irgendein Angebot und wir sind natürlich einen Tag nach Paris gefahren. Meine Frau trug ein weißes Kleid, ich habe tolle Fotos gemacht und ich weiß nicht, ob es kurz davor oder kurz danach war, weil ich verbinde unseren Paris-Besuch irgendwie immer, also den damaligen, mit dem Tod von Lady Di und das wird er dann in Fabelhafte Welt der Amelie. Hm. Das spielt er dann auch 97, also der Film, obwohl er viel jünger ist. Und das kommt dann dort im Fernsehen und so.
Hm.
Ja, ist eingewoben in den, eingewebt in den Film.
Ja. Ja, Lady Di, ich habe so nach, also zum einen natürlich hier nochmal die Empfehlung, die fantastische Serie The Crown, hier vor allem die Staffeln 3 und 4, diese ganze Ehe, dieses Fiasko mit Prinz Charles und man muss sagen, diese Serie ist ja schon einigermaßen um Objektivität bemüht, hat man den Eindruck und scheint aber gut recherchiert zu sein. Also Lady Di hat nicht viel falsch gemacht, muss man sagen, Prinz Charles hat sich aufgeführt wie ein Vollidiot. Ja. Und diese Familie hat sie wirklich am grünen Stängel verhungern lassen. Also die haben sie einfach irgendwie kaltgestellt und sie hatte keine Chance. Und sie hat natürlich vielleicht die Öffentlichkeit ein wenig zu sehr geliebt. Andererseits war sie halt auch sehr, sehr, sehr charismatisch und allein ihr Lächeln hat die Menschen verzaubert, auf dem ganzen Erdball verteilt, egal wo sie hinkamen. Prinz Charles, eifersüchtig ohne Ende. Und
immer in Camilla verliebt.
Und immer in Camilla verliebt.
Hätte jetzt die Psychologin, die gesagt hat, Leo und Kate, hätte die gesagt, also
ja, keine
Diana
Chance.
Und Charles, forget it.
Ja. Nein, sie hatten eigentlich alle Chancen. Es war wirklich, Charles konnte nicht damit umgehen. Es gibt eine ganz berührende Folge in dieser Serie, wo sie in Australien sind und sich wieder annähern und man meint irgendwie, es könnte was werden und am nächsten Abend ist sie wieder der Darling und alle drehen halt durch und er kann es nicht verkraften, dass sie so im Mittelpunkt steht und er das bisschen ungeliebte Kind und Eltern natürlich auch kalt zu ihm und ihn abgeschoben auf dieses Internat und dort Mobbingopfer und so weiter.
Und
also kann man natürlich alles erklären, irgendwie auch psychologisch, psychoanalytisch, aber
Ja, bei der Hochzeit von Charles und Diana war ich am Flughafen Zürich, warum auch immer. Ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Ich glaube, da war irgendwie entfernte Verwandtschaft, dann waren wir halt noch im Flughafen. Und dann haben wir irgendwie die Leute getroffen, die unsere Mietswohnung übernommen haben, weil wir gebaut haben. Mein Vater kommt dann zu dem und sagt, sie sind verhaftet, er ist total verschrocken. Und im Fernsehen lief die Hochzeit von Diana und Charles und ich erinnere mich noch an die 100 Meter lange Schlinge von Diana.
Die Beerdigung übrigens, das größte Medienereignis bis dahin. 2,5 Milliarden Menschen haben sich das im Fernsehen angeschaut.
Unglaublich.
Ein Tod, das habe ich auch nochmal nachgedacht gestern, der eigentlich auch nichts gebracht hat, muss man sagen. Wo man so, ja, so Paparazzi und Scheiße und so, aber ich meine, irgendwie so Öffentlichkeit, alles dokumentieren, alles filmen, Handys ins Gesicht halten von Leuten und
ja,
so.
Das
hat sich jetzt eigentlich auch nichts geändert.
Also nö, aber so. Also das war ja der Paparazzo als Mensch eigentlich dann so gebrandmarkt, als Jäger.
Ja,
der Leute,
aber der hat
Tod
sich ja
treibt.
Auch erledigt irgendwie. Jetzt ist ja jeder sein eigener Paparazzo.
Ja, es ist ja schlimm.
Dann haben wir das Klonschaf Dolly, 1997. Wir haben Notorious B.I.G. wird erschossen. Hier nochmal der Hinweis auf diesen tollen Film mit Johnny Depp und Forrest Whitaker, City of Lies, über diese seltsame Verquickung von Los Angeles Police Department und Death Row Records und Korruption in den Reihen der Los Angeles Polizei. Dann Tony Blair wird PM.
Und enttäuscht dann alle.
Ja, aber erst
mit
später.
Mit dem Irak-Krieg.
Zunächst
später halt.
Der Sonny Boy und Darling und Cool Britannia und so
weiter. Ja,
und hat alles gepasst.
Präsident.
Ja. Es gibt einen tollen, tollen Film, oder war es ein Fernsehfilm, wie er, ja, Gordon Brown, die beiden haben ja diesen Aufstieg eigentlich gemeinsam geplant auch und diese Machtübernahme von den Tories nach, ich weiß nicht, 30 Jahren Tory-Regierung, dass Labour wieder drankommt. Und eigentlich war der Deal ja, dass Gordon Brown Premierminister werden soll. Das war die Abmachung. Und Tony Blair hat ihm einfach in letzter Sekunde dieses Versprechen, das er ihm in die Hand gegeben hat, wieder gebrochen.
Da hätte man es schon wissen
müssen. Gordon Brown hat das eigentlich nie richtig verwunden, war aber natürlich auch deutlich weniger beliebt und charismatisch und dann ja auch sehr glücklos als Premierminister dann später. Aber als Finanzminister halt richtig, richtig gut.
Mhm. Gordon Brown, gibt es so ein Lied von den Stranglers? Kleiner Scherz. Dann von einer asiatischen Band. Oh Gott, kann man nicht machen.
Nichts. Gut, dann haben wir noch zwei, Ereignisse und dann machen wir den Rest auch. Nächstes Mal, das Kyoto-Protokoll wird verabschiedet. Erste gemeinsame Versuch, irgendwie die Erderwärmung aufzuhalten.
Rohrkrepier.
Die USA hat sich verweigert, der Unterschrift. Ja. Und da ging es schon los damit. Und Harry Potter wird veröffentlicht, der erste Band.
Was sich die Welt verändert.
Ja, total.
Kann man sich
wirklich mal ein Game Changer.
Ja. Ja. Und in dem Film Yesterday, der ist ja super, wo es dann heißt, also da gibt es ja die Beatles nicht, nachdem der eine den Unfall hat und dann spricht sie irgendwie von Harry Potter und dann sagt er, wer ist Harry Potter?
Ja.
Super Gag
am Schluss. Es gibt ein Harry Potter Museum oder eine Ausstellung, ich weiß gar nicht, Museum, glaube ich, in London.
Ich war schon dort. Da sieht man
den Zettel, den die Tochter des Verlegers ihrem Vater geschrieben hat, der nicht sicher war, ob er das Buch, es war ja ein ganz kleiner Verlag, Bloomsbury oder so.
Mhm.
J.K. Rowling war ja überall hausieren, hat überall Absagen gekriegt und dann ist sie da hingegangen und er hat seiner 10-jährigen Tochter das Buch zum Lesen gegeben und sie hat ihm eine schriftliche Notiz geschrieben, also, dass er es veröffentlichen soll. Und dieser Zettel hängt da in einem Glaskasten.
Echt? Habe ich vergessen.
Extrem berührend irgendwie,
finde ich.
Also, was das mal für eine Entscheidung war von einer 10-Jährigen, die die Welt verändert hat.
Das stimmt, die müssen wir jetzt eigentlich abfeiern. Also das Museum ist wirklich cool. Also ich habe ja bei Band 4 das Quidditch-Spiel, das ist so detailliert beschrieben, ich konnte nicht weiterlesen. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Also ich bin so Harry Potter, ich würde sagen Verweigerer, aber irgendwie so resistent, keine Ahnung. Aber ich war mit der Familie vor 3 oder 4 Jahren in diesem Harry Potter Museum oder die Studios halt in London und es ist schon beeindruckend, auch das große Hogwarts-Modell da im letzten Raum. Sehr cool und die ganzen Masken und super. Und dann ist man natürlich noch in diesem Wald, wo dann dieser, wie heißt der, Aragog, diese Spinne und so, da latscht man dann durch und dann wird es einem schon so ein bisschen
also mein Sohn entdeckt jetzt gerade Harry Potter, hat jetzt den ersten Band vorgelesen gekriegt und als Hörbuch nochmal gehört und jetzt den Film geguckt und gestern hat er das Finale angeguckt und allein sein Gesicht zu sehen, so wie er mit großen Augen da sitzt und völlig mitgenommen ist und es ist schon geil. Es hat auch jetzt nach mehr als 20 Jahren nichts von seinem Zauber und seiner Faszination verloren.
Ja, alle paar Wochen wird hier in unserem Haushalt irgendwie, schau mal wieder Harry Potter. Und ich habe das Buch gekauft, die Tagebücher von Alan Rickman. Und spricht er auch oder schreibt öfter auch mal über die Dreharbeiten. Nicht immer positiv, interessant, cooler Typ. Und oft auch angepisst von allem Möglichen, aber
ja, also schade. Ist natürlich jetzt für so einen Mainstream-Blockbuster, der hadert da sicher mit etlichem, was da so abläuft.
Aber seine Rolle ist natürlich die interessanteste. Ja. Der so viel weiß ich, dass Snape halt wirklich hochinteressant.
Hits des Jahres, Sarah Brightman und Bocelli, Time to Say Goodbye.
Andrea Bocelli. Time to, war das nicht aber irgendwie Box
Melodie? Oh ja, stimmt. Ja.
Henry Maske, glaube ich.
Oder? R. Kelly, I Believe I Can Fly.
Wenn, es ist so schlimm. Yes, I Believe I Fly. Beim dritten, ich bring dich um. Aber er klingt ja her, als würde er gerade sterben. Also ist so ein schlimmes.
R. Kelly ist einer der ersten Künstler neben Gary Glitter, die man wirklich gecancelt hat, die einfach weg vom Fenster sind.
Wieso? Weil er das Lied so.
Nein, der ist ja penetrant. Ganz Kindesmissbrauch, ganz schlimm. Also der ist verurteilt, sitzt ja im Gefängnis und so.
Echt jetzt?
Ja.
Ich hätte ihn auch für das Lied verurteilt.
Ja. Nee, das war jetzt mal der erste. Also dieses Problem, was man jetzt hat, irgendwie, dass man immer weniger Bands, man zu viel erfährt. Also da ist R. Kelly eigentlich so der erste Name, wo dann aber auch zweifelsfrei einfach der echt? Nicht mehr ging.
Dann sagen wir auch noch dazu, er ist nicht von der Kelly Family.
Und jetzt schon gleich der nächste Puff Daddy, wie er damals noch hieß,
aha,
mit seinem ersten Riesenhit. Und er hat gut zugehört bei Nas und hat natürlich auch wieder ein Sting-Lied verwendet für seinen ersten großen Hit, nämlich Every Breath You Take und I Be Missing You.
Ich hasse es erste. Auch zum Glück.
Das Album,
furchtbar,
ist, ich habe es mir angehört, sein Debütalbum ist wirklich unfassbar langweilig.
Also, I Be Missing You dreh ich durch. Yeah. So eine Scheiße.
Das ganze Album ist aber wirklich so, so
finde ich gut, wenn jemand schon so...
Die besten Momente sind eigentlich, wenn er halt irgendwie was samplet. Let's Dance hat er gesampelt, und aber was er draus macht, ist
oder wirklich... die Pause zwischen den Liedern.
Ja. Dann hat er sich ja irgendwann mal P. Diddy genannt und jetzt ist er ja als Sean Combs, ich weiß nicht, ist er schon verurteilt? Oder ist, glaube ich...
Ich weiß nicht, es kommt da wöchentlich irgendwas anderes, ja, Schlimmes raus. Ich glaube, meine Kinder wissen da sogar mehr drüber, sogar meine Tochter.
Ja. Dann ein großer Hit in Deutschland, Tic-Tac-Toe mit Warum? Und warum? Und warum? Nur für den Kick, für den Augenblick?
Das kenne ich gar nicht. Ich finde dich scheiße.
Ja, das hört meine Tochter gerade. Die liebt Tic-Tac-Toe.
Echt? Ich habe aus der Tonne, ich kann dir mitgeben.
Ja, wir haben alles.
Mitgeben. Nein, nicht wirklich.
Ja, ja, das glaube ich. Aber ich will es nicht.
Mann. Und dann weißt du gar nicht, dass du es willst.
Will Smith mit Man in Black. Und da... kann man auch gleich den Film noch mitnehmen, Man in Black.
Sicher ein Lieblingsfilm von dir. Genau, das sagt man sich sagen. Ich habe aber seine Biografie geschenkt bekommen und ich finde den Film Pursuit of Happiness durchaus gut, wo man sieht, wie scheiße das nicht vorhandene Sozialsystem der USA
ist. Will Smith hat ein paar gute Filme auf jeden Fall.
Ja, die Blockbuster finde ich wahrscheinlich nicht so, aber Pursuit of Happiness.
Also ich habe diesen Williams, also den Vater spielt von den Williams-Schwestern, King Richard. Wahnsinn. Mhm. Also da ist er wirklich Wahnsinn.
Ja, also irgendwann war bei uns daheim, wie heißt's, Prince, wie hieß er? Seine Rolle in dieser Sitcom.
Prince von Bel-Air?
Ja, Prince. Ah, ja. Oh, ich fand's, ich muss dann ewig, der Butler ist der witzigste. Aber ich hasse eh alles mit unechten Lachern.
Ja.
Nonstop Nonsens vielleicht.
Also Tic-Tac-Toe machen auch ihr zweites Album. Klappe die zweite oder so heißt es. Auch ein großes Hit-Album. Sabrina Setlur ist eine erfolgreiche Künstlerin in Deutschland.
Und hat auch das Arschgeweih berühmt gemacht.
Ja.
Ja.
Ah, ja.
Ziemlich.
Blümchen auch immer mit dabei.
Wie heißt sie wirklich?
Mit großen Hits. Könnte man wissen, gell, aber...
Jasmin Wagner, ich habe sie gesehen im Theater, und zwar in der Rolle von Alexandra, und ich fand es echt gut.
Jasmin Wagner, gut.
Ich kenne von Blümchen nur Gib mir noch Zeit, aber es war, glaube ich, nicht ihr größter Hit. Was da alles berühmt war.
Ja.
Verrückt.
Verrückt,
ja. Ja, ist verrückt.
Späte 90er. So, und dann sind wir jetzt bei den Alben des Jahres laut... Dimmery, heißt er überhaupt? Robert Dimmery, jedes Mal muss ich wieder nachgucken.
Bobby.
Er hat ein paar Alben, ich bin mit wenigem einverstanden, was er da auflistet. Da sind auch große Versäumnisse dabei, ein oder zwei auf jeden Fall. Aber natürlich die wichtigen hat er genannt. Und da steigen wir ganz steil ein mit zwei Monsteralben des Jahres, nämlich Blur mit ihrem Album Blur. Und dieses Album ist natürlich vor allem aus einem Grund ein Album für die Ewigkeit, und das ist der Monster-Monster-Hit auf diesem Album, Song 2, vor dem es kein Entrinnen gab.
Der ist so alt.
Musikfernsehen. In Computerspielen war dann auch der Soundtrack für FIFA Soccer 98, da hat sich's mir eingebrannt.
Das kennt sogar die Jugend heute noch. Ding, 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 ding. Das klingt wie in der Garage schnell mal aufspielen. Ja. Schlagzeug vor allem.
Und markiert natürlich auch oder symbolisiert einen wirklich krassen Stilwechsel von den Blur Vornehmen hier, von ihrem Vorgängeralbum The Great Escape, und ist eigentlich ein Beispiel. Man denkt immer an U2 oder so Bands, die von einem Album zum anderen ihren Stil komplett ändern, aber Blur müssen wir da auch mit nennen, weil deutlicher Soundwechsel, Paradigmenwechsel eigentlich.
Ja, bei U2 hieß es ja bei der ersten drei Alben von Henry Rollins, auf den ich nachher noch zu sprechen komme, Milking the same baseline.
Also was Blur hier machen ist, sie entdecken Amerika auf Betreiben von Graham Coxon, einem Gitarristen vor allem. Und Blur hatten ja bis dahin sich zum einen auf ihrer ersten Tour in Amerika ja die Zähne ausgebissen am amerikanischen Publikum, waren auch total entnervt von Amerika insgesamt und haben dann beschlossen, dass sie eigentlich genuin britische Musik machen wollen. Sie beziehen sich, finde ich, immer mal, wenn man es raushört, auf Bowie, auf die Kings vielleicht, auf frühe Pink Floyd, meine ich manchmal rauszuhören, 60er Jahre Psychedelik, aber verweigern sich eigentlich auch textlich und musikalisch irgendwelchen amerikanischen Referenzen oder Assoziationen, und das ändert sich jetzt ganz deutlich. Also Song 2 ist eigentlich ja Alternative Rock vom Feinsten. Ja. Witzigerweise ist das einzige Lied, das noch klingt wie die alten Blur, ist das Lied, wie heißt's? Look Inside America. Das ist echt das Einzige, das auch noch auf Great Escape sein könnte. Großartig finde ich noch Beetlebum. Und sie machen wirklich viel verschiedene Stilrichtungen. Alternative Rock hört man raus. Pavement-Assoziationen finde ich. Dinosaur Jr., Pixies. Ein bisschen gehen sie in so eine Richtung. Strange News from Another World klingt nach früher Bowie, Ziggy Stardust. Ansonsten viel Dekonstruktion ist, glaube ich, so das Motto. Viel kaputt, viel Flirren, viel kaputte Sounds, verfremdete Gitarren, Gesänge, viel Psychedelik und auch nicht jedes Lied ein Knaller, muss man sagen. Es schwebt viel, es flirrt viel.
Ich habe sie noch nie angehört, die
Platte. Sie verzetteln sich auch viel, sie machen wirklich Songs kaputt. Und versuchen sie irgendwie wieder kaputt zusammenzusetzen. Und es gibt schöne Momente, aber es nervt auch teilweise, dieses Album. You're So Great hat mir immer gefallen, von Graham Coxon, glaube ich, auch selber gesungen. Und ein sehr schönes Lied ist noch On Your Own, mit einem kaputten Gitarrenriff und sehr kaputten Sounds, aber ziemlich gut. Und sehr schön ist das Lied Country, Sad Ballad Man. Das hat mir noch immer gefallen. Aber sonst so Sachen wie I'm Just a Killer ist einfach nur kaputt. Und es ist gut. In den späten 90ern haben viele Bands, glaube ich, auch so ein Interesse, ihre Songs kaputt zu machen. Primal Scream, dieses Album, das hier DeMarie auch erwähnt, würde ich da auch mit reinnehmen. Sage ich gleich noch was dazu. Und vor allem natürlich auch das nächste Album, über das wir sprechen. Songs kaputt machen und irgendwie kaputt und verfremdet wieder zusammensetzen. Mhm. Da sind wir natürlich jetzt beim Album des Jahres schon gleich.
Und im Rückblick denkt man, gar nicht so kaputt, ja, nach allem, was dann kam.
Ja, stimmt. Aber für damals wirklich der Hammer, was die da machen.
Also
Radiohead mit ihrem dritten Album erst, Okay Computer. Klaus hat es als CD da, ich habe es als Doppelvinyl.
Habe ich auch.
Kryptisches übrigens. Cover.
Ich habe es sogar als Triple-LP.
Ja, so kam er nochmal raus.
Ja, dann, ja,
mit Deluxe-Fassung.
Also die schnöde CD in der Hand.
Was soll man sagen zu diesem Album? Es ist mein Lieblingsalbum des Jahres, auf jeden Fall. Es ist eines, gilt flächendeckend, wo man liest, als eines der wichtigsten Alben der 90er. Eines der besten Alben des Alternative Rock oder Indie Rock oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, was die da machen. Und das völlig zu Recht.
Ja, und ich glaube, der Produzent der Stunde war Nigel Godrich. Mhm. Und da hat er dann auch mit Paul McCartney und so arbeiten dürfen. Und ich glaube, das hier ist das, wenn er sagen müsste, wo er am besten abgeliefert. Ja. Wahrscheinlich das. Allein das erste Lied, Airbag, unglaublich.
Ja.
Also der Bass, der mal spielt, mal nicht, total verzerrt. Und das Schlagzeug völlig verzerrt. Total cool. Und dann immer irgendwie auch schön.
Wahnsinnig schön.
No surprises. Also kaputt und dann wieder schön. Also
das Schönste wahrscheinlich, dieses Lied aus Romeo und Juliet, Exit Music for a Film.
Ja.
Das war so, glaube ich, das Erste, was sie geschrieben haben für dieses Album, noch für den Soundtrack von Romeo und Juliet. Und da ging es dann schon los, dass sie natürlich gemerkt haben, sie wollen nicht The Band's Part 2 machen, auch wenn die Plattenfirma das gern gehabt hätte.
Und da gab es auch schon Okay-Computer-Momente, finde ich.
Ja, absolut. Aber sie wollten...
Die ist so zwei geteilt, The Band's.
Ja, richtig. Und sie wollten, glaube ich, die kaputten eher als Referenz nehmen. Und ja, ich glaube, sie haben wirklich im Studio, sie haben das Zeug halt auseinandergenommen. Sie haben irgendwie Songideen gehabt und gesagt, wie können wir die so kaputt wie möglich arrangieren.
Ja.
Dann eben, ja, eben Instrumente rausnehmen, die es eigentlich bräuchte, die dann ganz unvermittelt wieder einsetzen. Viele kaputte Sounds, es wird viel experimentiert mit viel ja, Retro-Keyboards und Orgeln und ja, Effektgeräten, Filtern, Rauschen. Ja.
Atmo.
Atmo. Und dabei halt immer, immer tolle Songs. Und
Leider, war das das einzige Album, wo das so konsequent, weil dann Kid A, dann war so, wir machen jetzt Musik, die wirklich keiner mehr versteht. Ja,
dann sind sie eigentlich noch ein paar Schritte weitergegangen.
Hätte hier nicht haben sein sie müssen, finde ich.
Ja, was halt bei OK Computer, nee, hätte nicht sein müssen. Für sie wahrscheinlich als Band schon, aber was hier halt so toll funktioniert, ist, dass jedes Lied trotz aller Kaputtheit und trotz aller Originalität im Arrangement halt immer als Lied funktioniert.
Ja.
Und ein Song wie Karma Police ist halt einfach berührend und toll und schön. Und
No Surprises,
ja.
Fantastisch auch gecovert von Luca Blum. Sehr, sehr, sehr schön. Und dann natürlich das Bohemian Rhapsody der 90er.
Ja.
Paranoid Android.
Mein Lieblingslied auf dem Album.
Ja, wenn man das jemandem vorspielt, dann denkt man immer, oh je, jetzt kommt gleich die Stelle am Schluss, wo es dann komplett durchdrehen.
Fantastisches Gitarrensolo. Finde ich die Stelle Gänsehaut immer wieder.
Und dann der Schluss, wo es dann so.
Und dann dieser
in Chor. Den Sonnenuntergang.
Ja, wunderbar. Thematisch viel Zeitgeistkritik. Band hadert mit ihrem frühen Ruhm auch, mit Creep. Distanziert sich auch komplett davon, von dieser Art von Rockstar-Tum. Ja, Kapitalismuskritik, Konsumkritik, Digitalisierung scheint ein Thema zu sein. Kein Konzeptalbum, auch wenn man es vielleicht meinen möchte. Und viel kryptisch, aber formuliert auch von Thom Yorke. Also nie so richtig greifbar natürlich.
Was ja, wie heißt genau brummende will. Oder so Kühlschränke?
Mm.
Fitter, happier. Also ja, auch genau. Cool, sehr cool.
Super. Super Album, ganz, 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 ganz toll. Und das wichtigste Album des Jahres.
Wir sind uns einig.
Ja, und auch wirklich eins des sowohl den Kopf als auch das Herz anspricht.
Richtig, und es altert nicht.
Nein, altert nicht. Kann man immer wieder anhören.
Mhm.
Jetzt gibt es so ein paar Alben beim Dimmery, da können wir, glaube ich, schnell durchpflügen. Missy Elliott, Misdemeanor Elliott. Schönes Wortspiel hier auch.
Ja.
Mit ihrem ersten Album Super Duper Fly und Dimmery nennt sie zweifellos als die wichtigste Hip-Hop-Künstlerin der letzten 25 Jahre. Das weiß ich nicht, aber sie ist auf jeden Fall eine frühe Künstlerin, Hip-Hop-Künstlerin, die erste ganz, ganz, ganz große, wichtige Frau, glaube ich, im Hip-Hop.
Nach Sabrina Setlur.
Sabrina Setlur und Tic-Tac-Toe. Ich muss sagen, ich finde so spätere Sachen dann teilweise überzeugender. Der Hit auf dem Album ist The Rain, aber Super Duper Fly war mir nicht so direkt geläufig, als ich jetzt reingehört habe hier. Timbaland ist der Produzent, hat auch an vielen Songs mitgeschrieben. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Mich hat es jetzt nicht so direkt umgehauen. Ich hatte Missy Elliott ein bisschen besser in Erinnerung, aber das müssen spätere Alben dann gewesen sein. Interessant ist, dass sie ein Lied hat mit dem Titel Pass the Blunt und da zitiert sie Pass the Coochie, das nämlich das Original ist von dem Lied von Musical Youth.
Pass the Coochie.
Ja, das ist eine Coverversion.
Unfassbar.
Pass the Coochie. Da dachten wir, das ist das Original. Aber sie zitiert hier wohl das Original Pass the Coochie von Mighty Diamonds.
Ha!
Hm.
Ja. Musical Youth.
Was haben wir noch? Ich glaube, sonst kann man nicht viel sagen über dieses Album. Nö. Dann kommt eine Musik, die wahnsinnig populär war in den späten 90ern.
Ich habe die mir letztes Jahr gebrannt.
Und wie nennt man es denn so? Drum and Bass, ja, glaube ich.
Ja, so cool, extrem cool.
Es ist ein wahnsinniges Gerumpel irgendwie mit gesampelten elektronischen Drums, die wahnsinnig hektisch rummachen und unfassbar hibbelige Atmosphäre erzeugen. Und darüber gibt es halt mehr oder weniger nachvollziehbare Songstrukturen. Aber es geht hier wirklich, glaube ich, um diesen hibbeligen Beat.
Ja, so. Da habe ich auch eine Platte gehabt, NOHA, Und ich glaube, Drum and Bass war auch so ein Irrtum, weil wenn man das jetzt hört, war so, ja. 90er. Ja. Aber das, später war das einfach weg.
Ja. Das war wirklich die Zeit und das lässt natürlich dann auch, hinterlässt Spuren dann auch bei verschiedenen Bands, wie wir gleich noch sehen werden. Die Rede ist jetzt hier von den Chemical Brothers mit ihrem zweiten Album Dig Your Own Hole und das Cover ist einem sofort geläufig und irgendwie war das viel in WGs, auch in den späten 90er Jahren hat man diese CD gesehen. Das lief auch viel in der Indie-Disco und ich fand es immer ein bisschen zu langweilig, weil die Songs halt zu wenig eine Rolle gespielt haben, wobei die Chemical Brothers sich wenigstens noch bemühen um Songs. Es gibt auch ein Lied auf dem Album, wo Liam Gallagher singt, Setting Sun, aber halt auch mit total verfremdeter Stimme, sodass man es fast gar nicht mehr erkennt. Setting Sun klingt wie das Quietschen einer Kreissäge versehen mit Noel Gallaghers verzerrtem Gesang und einem Beatles-Beat, schreibt Demery hier. Ich fand dann eigentlich interessant, was verschiedene Künstler daraus gemacht haben. Elemente von Drum and Bass tauchen ja dann auch bei U2 wieder auf, werden wir noch drüber sprechen. Mhm. Und auch bei einem Künstler, der wirklich so konsequent wie niemand sonst versucht hat, Drum and Bass in seine Musik zu integrieren, nämlich David Bowie mit seinem Album Earthling, das allgemein als völlig misslungen gilt. In seiner Diskografie, wenn man so liest, irgendwie kommt es immer gar nicht gut weg. Ich fand es damals total geil.
Ja, komisch ist halt, dass er dann einen Stil nicht erfindet, sondern irgendwie mitmacht.
Ja. Aber er ist wirklich der Einzige, der das so konsequent über ein ganzes Album in Popsongs integriert. Und ich fand das sehr, sehr, sehr toll und faszinierend. Ich finde Little Wonder, die Single von dem Album, bis heute fantastisch.
Ist auch gut. Großartig. Und sein Union Jack-Mantel.
Ja. Aber ja, mehr, es ist tatsächlich dann auch auf Dauer vielleicht ein bisschen nervig und auch heute vielleicht nicht mehr unbedingt hörbar. Genauso wenig wie das Album hier, Primal Scream Vanishing Point, finde ich sehr, sehr schwer anzuhören und sehr chaotisch. Vanishing Point klingt wie ein Autofriedhof, sagt Bobby Gillespie. Ich finde, was hier so steht, albtraumhaft, manchmal ekstatisch, sprudelndes Durcheinander von Bass und Beats und dem Durchweg Bobby Gillespies unheimlichen Flüstern. Ich weiß nicht. Ich finde Primal Scream eine total interessante Band, die mir aber selten richtig gut gefällt.
Ich habe mich nie richtig beschäftigt.
Ich finde, live, was man so hört, ist es immer ein Riesen-Event. Es ist aber halt auch so Kiffermusik, wo ja in den späten 90ern, da gibt es einiges. Es hat dann immer so psychedelische Elemente, viel Hall, viel Echo. Die Band Spiritualized, die hier auch noch auftaucht, hat auch ein Album 1997 gemacht, Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. Das ist so typisch, so Drogen-Britpop. Irgendwie.
Der aber das haben Zeit wir mal halt gecovert mit der Lehrerband. Do It.
War aber ein späteres.
Ja, das war auch sehr bieder eigentlich.
Ja. Also das Album hier habe ich heute nochmal reingehört. Das ist viel mit Tempo, mit ganz viel Hall und eigentlich arg öde. So. Es ist immer Hall, es flirrt immer irgendwas.
Na, Hall finde ich gut.
Macht, ja, aber es ist so, sie machen mittelmäßige Songs und brezeln das so ein bisschen soundmäßig auf.
Ja,
und
das
so,
ist nicht gut.
Muss ich sagen, geht es mir hier bei Primal Scream Vanishing Point auch. Aber was mir auffiel, ist, wir haben 1994 mein Lieblingsalbum vergessen von Primal Scream, nämlich Give Out, But Don't Give In. Ein Album, das, Primal Scream sind ja eine Wundertüte, die machen ja auf jedem Album was Neues. Gerade eben haben sie ein 70er-Jahre-Soul-Album aufgenommen. Und dieses Album von 94 ist ein Stones-Album eigentlich. Also sie machen Südstaaten-Rock und sie zitieren quasi sich durch das Stones-Oeuvre der frühen 70er-Jahre. Also so um Exile on Main Street rum. Und es ist ein wirklich ganz fantastisches Album mit riesen Hits, Rocks zum Beispiel oder Jailbird oder Cry Myself Blind. Und wer sich dafür interessiert, es gibt, dieses Album wurde quasi zweimal produziert. Es gibt einmal eine wirkliche Session mit Rockband, glaube ich, in Memphis oder in Muscle Shoals aufgenommen, in irgendeinem legendären Studio jedenfalls. Und dann wurde das Ganze nochmal nachproduziert, unter anderem von George Clinton, dem Funk-Papst, der dann aber auch mit Elektronik dann ein bisschen hantiert hat und das Ganze noch auch soundmäßig aufgebrezelt hat. Und vor einigen Jahren kamen die Originalaufnahmen ohne diese zweite Schicht von George Clinton nochmal, also die Originalaufnahmen aus diesem Studio in den USA, wo sie quasi klingen wie die Stones. Dieses Album kam nochmal raus mit den Originalaufnahmen. Und es ist fast die bessere Version als das Album, das dann tatsächlich 1994 rauskam. Dann haben wir noch einen Sonderling der Musikgeschichte. Robert Wyatt macht ein Album mit dem Titel Sleep. Sleep mit SH. Und das ist ja auch so eine Figur, den man so vielleicht in einem Atemzug nennen muss mit Scott Walker oder auch mit Mark Hollis, mit diesen ganz sonderlichen, schratigen Einsiedler-Typen. Robert Wyatt war bei einer Band in den späten 60er Jahren mit dem Namen Soft Machine, hatte nie den großen kommerziellen Erfolg, aber immer sehr, sehr viele Bewunderer, vor allem andere Musiker. Auf diesem Album hier ist Brian Eno mit dabei, Paul Weller ist mit dabei, auch Roxy Music Star Phil Manzarena ist dabei, Jazzmusiker sind dabei. Und ich habe reingehört in dieses Album Sleep. Das erste Lied ist noch nett, hat so ein bisschen was Talking Heads mäßiges. Heaps of Sleeps heißt es. Und danach wird es schwer hörbar. Also ich kann mir vorstellen, warum Dimmery das hier erwähnt, was natürlich ein irgendwie origineller Typ ist und irgendwie ein originelles Konzeptalbum rund ums Thema Schlaflosigkeit. Aber insgesamt wirklich schwer hörbar, Jazzrock-Elemente vielleicht mal drin und ja, viel Psychedelik, viel kaputte Sounds, wenig richtig tolle Songs. Eine merkwürdige Stimme, die auch teilweise so ins Falsett kippt und dann ein bisschen nervt. Interessant, aber nicht so der Oberhammer. Jetzt kommt ein Typ, der gerade eben schon indirekt erwähnt wurde, weil er nämlich das neue Primal Scream Album produziert hat. David Holmes, man kennt ihn auch viel von Soundtracks. Er hat die Ocean's 11 Soundtracks gemacht oder auch Out of Sight, den wir heute auch schon mal erwähnt haben. Und der macht ein Album mit dem Titel Let's Get Killed. Und was er da macht, ist, dass er New Yorks heruntergekommene Schattenseiten dokumentiert, indem er Schnipsel aus Konversationen zwischen Landstreichern, Prostituierten, Zuhältern, Drogendealern mit einer Auswahl an Dub, Ambient, Techno, Jazz, Funk und Latin vermischt und so einen starken, paranoiden Soundtrack für die Stadt, die niemals schläft, schafft. Ich muss sagen, mir sagt's nichts. Ich habe reingehört, ich fand's jetzt eher ein bisschen nichtssagend. Er macht eine interessante Version aus dem James-Bond-Thema mit frenetischen Breakbeats in Radio 7. Ansonsten ein Album, das mir jetzt nicht so viel sagt, aber da gibt es wahrscheinlich andere Meinungen, denn David Holmes scheint mir doch ein sehr, sehr wichtiger Kerl zu sein, auch als Produzent, der natürlich seine Spuren hinterlassen hat, allerdings nicht in meiner Biografie.
Ich kenne den nicht, was er da produziert.
Der hat jetzt ein Primal Scream produziert und viele Soundtracks, zum Beispiel Out of Sight oder Ocean's 11.
Aha.
Dann kommen Sleater-Kinney, ganz wichtige 90er-Band aus der Riot Girl-Bewegung. Girl mit 3 R, aber ohne I. Und das sind so Bands wie Bikini Kill vor allem wichtig. Und die sind so oft Bands aus dem Nordwesten Amerikas, Portland, Oregon, Eugene oder auch Seattle natürlich. Und das Album heißt Dig Me Out von 1997 und Sleater-Kinney sind ein Trio mit 2 Gitarren, Schlagzeug, aber ohne Bass. All-Girl-Band mit immer wieder tollen Songs und der absolute Knaller auf diesem Album ist Little Babies. Sie schaffen es, eine explosive Mischung, schreibt der Rolling Stone, ansteckende Melodien mit der innovativen Zerstörung des Punk. Also im Großen und Ganzen sind wir so im Pixies-Universum hier, Breeders, so da.
Ich habe ein späteres Album von denen. Es ist nicht wahnsinnig eingängig, aber halt Indie par excellence.
Typisch 90er und haben jetzt 2024 auch ein Album gemacht, das wir ja erwähnt haben, im Jahresrückblick mit tollen, tollen Songs. Dann Prodigy mit ihrem Hit-Album The Fat of the Land, und da war kein Entkommen 1997 vor den Hits Breathe und vor allem Smack My Bitch Up.
Und da auch Firestarter drauf?
Firestarter war auf dem Firestarter natürlich auch.
Die das drei ist eigentlich Hits. Das, genau. Was ich ja mit Prodigy verbinde, und das habe ich auch mal gesehen bei einer Tanzveranstaltung in Freiburg in der Stadthalle. Und die Tanzgruppe, die waren alle in Camouflage gekleidet und sehr aggressiv über die Bühne gestapft. Das war doch sehr beeindruckend.
Ja.
Zu Firestarter eben.
Überall Platz 1, dieses Album The Fat of the Land, sowohl in den USA als auch in England, in Deutschland auch weit oben. Eine verblüffende Montage aus Gitarren, Samples und Elektronik mit Hip-Hop-Einflüssen und eine Prise Punk eben auch noch mit dabei. Und mich hat es immer so ein bisschen genervt, Prodigy, ja, aber war schon wichtig.
Ja, Firestarter nervt auch, aber wenn man das zum Beispiel in dem Kontext sieht, wie bei dieser Tanzveranstaltung, so, dann cool, wird immer auch wieder eingesetzt für irgendwas. Also, und dieses Hey, 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 das ist, glaube ich, erinnert mich extrem an ein Hey von The Art of Noise. Würde ich meinen Arsch verwetten, dass das ein Sample ist.
Es gab ein unfassbares Video von Smack My Bitch Up. Das Lied galt ja dann erstmal so als frauenfeindlich. Durch das Video wird diese Idee dann nochmal komplett konterkariert. Sagt ihr das was, das Video?
Nee.
Ist komplett in subjektiver Kamera gefilmt. 5 Minuten völlig irrer Ekstase-Trip irgendwie, eine Party-Nacht in London, komplett aus der subjektiven Kamera gefilmt, mit allem, was dazugehört, Saufen, Drogen, sich übergeben, Sex,
genau mein Leben.
Ohnmächtig werden, wieder aufwachen, weiterfeiern, tanzen und dann einem sehr verblüffenden Twist am Ende,
schau ich mir
als
an.
Die Kamera mal den Spiegel filmt dann. Dann haben wir, ein unglaubliches Phänomen, eigentlich vollkommen aberwitzig,
ja.
Buena Vista Social Club.
Das war auch wichtig, dass man die hat.
Ja,
das war fast wie Eric Clapton Unplugged oder so, dann musst genau. Halt überall.
Ja.
Buena, inzwischen habe ich die natürlich auch und sogar eine Extras-CD. Macht man nichts falsch, wenn Gäste kommen, legt man das auf.
Ja, da konnte man mal eine Weile nichts falsch machen. War natürlich dann auch so eine Botschaft, die man da gesendet hat, dass man natürlich
weltoffen
am Puls der Zeit den Film vielleicht auch gesehen hat. Wim Wenders sowieso auch immer ein Name, den man dann braucht, wenn man da eine gewisse Botschaft senden will, je nachdem, wer zuhört. Eigentlich eine berührende Geschichte, dass hier Musiker Ry Cooder war da noch mit dabei, solche alten Kubaner da wiederentdeckt hat und dann rund um den eine Doku gemacht hat und rund um den Globus dann auf Tour geschickt hat und Popul nochmal zu spätem Ruhm verholfen hat.
Ich finde es auch schön.
Es ist alles auch ein bisschen gefaked so, also da Dimmery deckt es da nochmal auf. Ich habe mich eigentlich nie so richtig beschäftigt damit. Das ganze Album war eher ein Unfall. Der Plan bestand darin, einige Musiker aus Mali für eine Zusammenarbeit nach Kuba zu holen, was aus bürokratischen Gründen nicht möglich war. Also fragte Ry Cooder den A&R-Gutachter Juan de Marcos González, ob er einige Musiker kennt, auf die man zurückgreifen kann. González suchte in Havanna nach Überlebenden aus dem goldenen Zeitalter Kubas und fand die Sänger Ibrahim Feder und so weiter. Und stellte da eine Big Band zusammen, die Afro-Cuban All-Stars, die ihr eigenes Album aufnahmen. Und González wurde gebeten, Melodien vorzuschlagen, die er aufnehmen möchte. Also die waren jetzt nicht so da schon am Rummachen und dann kam Wim Wenders vorbei, sondern die wurden extra für diesen Film auch so zusammengestellt.
Also
und,
eine
eigentlich so ein bisschen gecastete Seniorenband, aber trotzdem berührend natürlich und schön. Und ich fand auch dieses erste Lied Chan Chan eigentlich auch immer sehr schön. Auf Dauer nervt es dann ein bisschen.
Ja.
Wie so viel.
Ja, aber ich höre es ab und zu im Auto.
Ja, es regt einen.
Selten, aber manchmal. Ja,
entspannend auch so.
Ja.
Entspannend.
Ja.
Chill. Ja. Und jetzt kommt einer, Klaus hat die CD da liegen, über den haben wir öfter schon gesprochen.
Mhm.
Nick Cave and the Bad Seeds machen ihr Album The Boatman's Call.
Ein sehr schönes Foto von Anton Corbijn.
Mhm.
Super. Und das erste Lied, Into My Arms, sehr schön.
Also ich glaube, sagen zu können, dass Nick Cave hier seinen Stil ändert, aus dem, ja, geht vom Post-Punk über diese Murder Ballads-Platte von 95 jetzt zu einem elegisch-hymnischen Sound mit sehr viel Klavier auch. Ja. Und diesen Sound hat er eigentlich bis heute ja beibehalten. Sehr, ja, viel Kirchenmusik-Assoziationen auf seine eigene Art natürlich. Und diesen, ja, ich habe den Eindruck, dass er jetzt da so diesen, so ein Alters- weisen Sound gefunden hat, der ihn so in die Nähe der ganz großen Hymnensänger, ich weiß nicht, ich finde da Leonard Cohen eigentlich auch nicht mehr so weit weg davon, oder dann eben auch Johnny Cash oder so, der natürlich einen ganz anderen musikalischen Ansatz hat, aber irgendwie rückt er jetzt so in diese Liga auf, auch finde ich, mit diesem Sound und dieser Musik.
Und ich habe schon mal von was erzählt und wusste mal, welches Lied es war, wo es heißt irgendwie, ich glaube zwar nicht an Gott, aber wenn ich dich anschaue und so. Und hier singt er, I don't believe in the existence of angels, but looking at you, I wonder if that's true. Singt er hier. Ja. Sehr schönes Lied, Into My Arms, ohne dass es jetzt am Schluss irgendwie in Lärm oder sonst was abdriftet, sondern sehr...
Verlustalbum. Er hat sich von PJ Harvey getrennt, oder sie sich von ihm. Und der Schmerz, den hat er hier in dieses Album fließen lassen. Der Dimmery schreibt als letztes, das ist der Sound eines Mannes, dessen Herz bricht.
Aha, das macht er fast auf jeder Platte.
Ja, das stimmt. Ja. Ja. Schönes Album.
Schönes Cover.
Oh, jetzt kommt was für den Klaus.
Oh ja.
Und zwar tauchen die jetzt im zweiten Jahr in Folge auf beim Demarie und völlig zu Recht, nehme ich an.
Ja, natürlich. Also ich bin ja ein Riesenfan von Neil Hannon und seinem Projekt Divine Comedy. Neues Album kommt Ende 25. Mhm. Und nach dem Opus Magnum Casanova macht er a short album about love. Und er inszeniert sich natürlich immer als Typ, der irgendwie sehr cool ist, also auf dem Casanova-Album ist er mit Sonnenbrille in Venedig und so, und dann heißt er auch noch Casanova. Hier sieht man ihn hinter der Scheibe eines Taxis mit Regentropfen und auf der Platte ist ein Lied, das ist vielleicht das erste, In Pursuit of Happiness. Das war in dem Film Shooting Fish mit Kate Beckinsale. Super Film, kennt heutzutage keine Sau mehr. Shooting Fish, sehr gut, wo die einen Raubzug machen durch britische Dachgeschosse. Die sind ja zum Teil nur mit so hüfthohen Mauern getrennt. Und dann gehen die halt über diese Mauern und klauen halt alles. Und Kate Beckinsale ist so eine Gangsterbraut. Ich glaube, mit dem Film wurde sie dann so vielen ein, wie soll man sagen, ein Begriff. Mhm. Und es heißt natürlich ein Short Album about Love, und da geht es halt in jedem Lied um Love, und wie gesagt, in Shooting Fish kommt In Pursuit of Happiness, und das zweite Lied finde ich super. Everybody Knows heißt das Lied, also er singt immer Everybody Knows That I Love You, Except You, und dann wird es halt super kitschig, aber bei ihm ist das natürlich immer toll. I told the stars above about the one I love. Und irgendwann singt er irgendwie I made a small boy cry. Und dann halt immer Everybody knows that I love you except you. Und dann covert er, glaube ich, noch Burt Bacharach, Make It Easy on Yourself. Ich glaube, eine Coverversion von ihm. Und also tolle und absichtlich übertrieben schmalzige Lieder. Zum Beispiel ein Lied heißt If, und da singt er immer If you were a horse, I would bla bla bla. Also dann singt er mal If you were a dog, I would feed you from the table, although my wife complained. Also seine Texte sind einfach fantastisch, und ich wundere mich ein bisschen, dass das hier drin ist beim Dimmery, weil das ist schon so eigentlich ein Kenneralbum. Also wenn man jetzt nicht unbedingt der Super-Nerd ist, ging das Album, glaube ich, an einem vorbei. Außer man hat Shooting Fish geguckt und dann bemerkt, hey, was für ein cooles Lied. In Pursuit of Happiness auch völlig überbordend, das Lied. Die anderen sind also viel Orchester natürlich. Und er spinnt ja nicht so komplett wie auf Casanova. Aber ein wunderschönes Album.
Das höre ich mir jetzt auf der Heimfahrt an.
Und dann sagst du, was findet er jetzt?
Nein, da beschäftige ich
Everybody mich. Everybody knows that I love you except you. Wunderbar.
Gut. Jetzt kommt ein Album, das ist mir ein völliges Rätsel, was das hier verloren hat. Eine Band, die einen Hit hatte, vor dem es auch kein Entrinnen gab eine Weile. Brimful of Asher hieß der Song und da gab es eine Fatboy Slim Remix. Das war die Single, die man gehört hat auf dem Album. Ist selbst dieses ja in der bekannten Version schon ein bisschen langweilige Lied, noch viel langweiliger. Es ist aber nicht ganz so langweilig wie der Rest des Albums. Vollkommen aberwitzig, ich weiß nicht, was das hier soll. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass es halt sehr viele indische Elemente drin hat, die dann halt auch wieder, auch ja vielleicht typisch sind für eine bestimmte Art von Britpop. Wir haben das ja in Cooler Shaker auch drin und in vielleicht anderen Bands auch, wo dann plötzlich auch so diese ja, indische Sounds und indische Tonfolgen und so weiter. Das hat wahrscheinlich niemand so konsequent gemacht wie Corner Shop, aber das macht das Album nicht besser und das ist auch alles, was es dazu zu sagen gibt. Ich habe versucht reinzuhören, es hat nichts gebracht.
Ich habe versucht reinzuhören.
Jetzt kommt eine Band, an der gab es auch überhaupt keinen Weg dran vorbei und mir war das immer ein Rätsel. Daft Punk machen ihr Debüt, Homework, und da war der Riesenmonster-Hit, der überall lief, Around the World, mit einem total beknackten Video, das mir so auf die Nerven gegangen ist.
War das das Around the World? Jesus, habe ich das gehasst. Jesus Gott.
Und dieses bescheuerte Video mit diesen Ganzkörperanzügen und die dann irgendwie so im Kreis darum, auf diesem Gebilde darum gehüpft sind. Ich wusste nicht, was das soll.
Das Lied
habe ich es nicht verstanden. Der Funk war eigentlich die erste Single, die den Durchbruch gebracht hat. Wir haben es mit einer Mischung zu tun aus P-Funk, Disco Acid, Samples im Hip-Hop-Stil. Und verwirrte, aber überzeugte die meisten Dance-Experten dieser Zeit. Mich hat es einfach nur angeödet.
Mich hat es so genervt, ich wollte jemanden töten, als ich Around the World. Jedenfalls, letzte Woche spielt mir mein Kumpel Volker ein Lied von Daft Punk vor, wo Giorgio Moroder praktisch immer spricht. Mm. So, my friends call me Giorgio. Und so. Das war cool, aber Around the World, meine Herren.
Ja, Daft Punk hat einen ja jetzt schon ein paar Mal heimgesucht mit Riesenhits, von denen es kein Entrinnen gab, hier auch Get Lucky und so weiter, aber ich weiß nicht, ich brauche sie nicht.
Ja, Around the World, das ist wirklich von der Qualität, I believe I can fly. Wahnsinn.
Jetzt kommt einer, der hat überhaupt nicht genervt, finde ich, und wenn man das Album heute noch anhört, dann muss man sagen, funktioniert. Prächtig, Robbie Williams mit seinem Hit-Album Live Through a Lens und Hit vor allem aufgrund von zwei Monster-Songs auf diesem Album, die auch allgegenwärtig waren und die dafür gesorgt haben, dass der Typ mal eine Weile die coolste Wutz war eigentlich im Universum.
Aber nur in Europa.
In Europa, wie viele englische Musiker, die es einfach dann doch nicht geschafft haben in Amerika. Die zwei Hits sind Angels und Let Me Entertain You.
Ja, Angels ist ja der Signature-Song von meinem Bruder. Immer wenn der das Lied singt, mit seinem Kumpel, Frankenwolf heißt sein Projekt, dann steht er, glaube ich, immer auf der Theke und macht wie ab oder liegt auf irgendwelchen Gästen und singt dann inbrünstig Angels.
Gutes Lied?
Ja, ja. Ich war mal aus Versehen bei einem Casting für Supertalent und als ich dann aber bemerkt habe, dass das Supertalent war, habe ich zu unserem damaligen Gitarrist Tobi gesagt, machen wir nicht, ich will doch nicht zum Bohlen und so. Und da war einer, der hat dann auch Angels gesungen, aber im Gegensatz zu meinem Bruder hat er den Refrain dann runter transponiert und tief gesungen. Oh, das hat, ja, das geht doch nicht. Und der kam dann aber weiter und im Fernsehen wurde dann natürlich auch geschlachtet, weil er das, glaube ich, dort auch gemacht hat. Und dann in irgendwas, was weiß ich, was es war, DSDS oder so, ist er wieder aufgetaucht. Und dann flog er raus, weil er, glaube ich, wieder irgendwas von Robbie Williams, aber die ganze Zeit, statt zu singen, das Publikum zu mitklatschen, animiert wahrscheinlich hieß es, du bist so peinlich, du musst das jetzt machen. Und dann sagen wir, yeah, du kannst nicht beim Singen eine halbe Minute, kannst nicht das Publikum animieren, so, das ist eine scheiß Stimme, so. Ja, das, dann habe ich gedacht, das ist doch der Typ aus diesem Cast.
Ja, und da kann man aber auch sehen, dass Robbie Williams halt echt auch was kann, vor allem singen und tanzen. Und er hat echt auch eine Wahnsinnsausstrahlung zu der Zeit.
Und sah noch nicht aus wie Morrissey.
Live, was man gesehen hat, ich hätte ihn gern mal live gesehen, weil ich glaube, es war eine gute Show auch, gute Band dabei. Und was man so im Fernsehen immer mal gesehen hat, war sehr überzeugend.
Ja, aber er sagt, man darf nicht mit geschlossenen Augen singen. Das sehe ich komplett anders.
Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Wahrscheinlich. Mick Jagger hat die Augen auch nie zu. Campino auch nicht. Campino hat ja seine Band gezwungen, im Dunkeln zu proben, damit die alles spielen können, ohne jemals aufs Griffbrett zu gucken und immer den Blick ins Publikum halten können.
Zu jeder Zeit. Ja. Das konnte doch eh nur Kuddel spielen früher. Ja, da hat er alles eingespielt. Kuddel.
Jetzt ist es einfach ein großartiges Album. Es ist eigentlich das Album auch, das Oasis jetzt nicht mehr hinkriegen, ab 97, finde ich. Es ist Britpop mit tollen, tollen Melodien, großartig arrangiert. Natürlich Guy Chambers, der weiß genau, was er macht und wie sowas funktioniert. Man hat hin und wieder sogar auch bei Liedern wie Lazy Days oder Life Through a Lens so Beatles-Assoziationen. Und natürlich eine Band, an die ich ganz extrem denken musste, ist Cheap Trick. Also wir sind eigentlich in Powerpop, das glaube ich so der Fachbegriff ist für diese Art von Musik. Tolles Album, ohne schwaches Lied, man kann es wirklich von vorne bis hinten durchhören. Mir waren viele Songs jetzt gar nicht so bekannt, aber ich habe es jetzt wirklich angehört zum ersten Mal in voller Länge. Und es ist großartiges Britpop-Album. Ja. Besser als das meiste, was die eigentlichen Britpop-Bands 1997 gemacht haben.
Ja, und weil er bei Take That war, hat man das ja nur ungern zugegeben, aber er hat eigentlich das Zepter übernommen.
Ja, total.
Für drei Alben oder so.
Und man muss auch sagen, Britpop ist eigentlich vorbei. Also der Zenit ist überschritten. Oasis machen ein Album, das ziemlich verrissen wird. 1997 kann man vielleicht auch gleich drüber sprechen. Und dann kommt noch eine Band, die völlig zu Unrecht durch die Decke geht mit einem Riesenhit, nämlich The Verve. Da können wir auch gleich mal noch rangehen, die auch auftauchen beim DeMarie. Aber mal Oasis, Be Here Now.
Ja.
Ihr drittes Album.
Voll gepumpt mit Sound. Und ich glaube, Spur über Spur.
Ja.
Und wenn man sich das aber anguckt, dann sagt einem fast kein Lied was. Höchstens Stand By Me. Ansonsten ist es halt einfach laut und voll. Und All Around the World vielleicht noch.
Also das finde ich ein grandioses Lied und eigentlich ein Lieblingslied von Oasis. All Around the World finde ich abartig.
Ja.
Das ist ein perfekter Song. Geht, glaube ich, 9 Minuten, dreht sich 5 Minuten im Kreis, aber es funktioniert grandios.
Aber es ist halt erst Lied Nummer 10 und viele kamen gar nicht so weit.
Ja, das Album ist tatsächlich zu voll mit Sounds, auch zu viele Lieder und irgendwie zu viele mediokre Lieder und das war man halt von Oasis nicht gewohnt. Das Album wurde auch ziemlich verrissen, glaube ich, in der Kritik. Man hat es
selber, glaube ich, auch
größenwahnsinnig bezeichnet. Die Single war schon schwach, Do You Know What I Mean, war schon überhaupt nicht überzeugend. Viel Lärm um nichts. Was ich aber wirklich toll finde, ist Stand By Me klingt wie wenn eine KI einen guten Oasis-Song schreiben würde.
Es gab ja letztes Jahr eine KI-Oasis-Platte,
ja,
von der Liam gesagt hat, da findet sie ziemlich cool.
Also aber ist auch einfach. Was ich aber wirklich witzig, man hat ja gesagt, Oasis klauen sie eigentlich so durch die 60er Jahre durch, aber trotzdem haben sie einen Sound geschaffen, der halt wiederum typisch Oasis ist und der kulminiert, finde ich, in Stand By Me. Das Lied klingt wie ein Oasis-Klischee, aber halt ein richtig gutes.
Liegt natürlich auch ein bisschen am Gesang, wobei manchmal merkt man gar nicht, dass dann plötzlich Noel singt.
Ja. Aber auch an den Akkordfolgen und so alles und dann kommt die Akustikgitarre, dann kommt das E-Gitarren-Lick drüber, es ist alles so völlig klar, so okay, das passiert hier. Ja. Und Oasis muss man halt auch sagen, und vielleicht war das der Höhepunkt von Britpop, das haben wir 96 ein bisschen versäumt, Napworth, dieses aberwitzige Doppelkonzert von Oasis, ein kulturgeschichtlich absolut relevanter Moment, weil nie mehr vorher und nie mehr hinterher kamen so viele Leute, nur um eine einzige Band zu sehen. Keine Vorgruppe, ja. Nichts, kein Festival. Heute wird man irgendwie mittags um 2 anfangen und 5 Vorgruppen machen. Nur Oasis. Zweimal 250.000 Leute. Eine 500.000, die nur diese Band, 5 langweilige Typen, die nur stehen auf der Bühne.
Mit Parker.
Liam Gallagher hat ein seltsam weißes, ich weiß gar nicht, so ein Hochzeitshemd irgendwie an. Es sieht total beknackt aus.
Oder Indisch wahrscheinlich.
Beknackte Jacke irgendwie, so den taillierte. Sieht wirklich schlimm aus. Am Schluss schießen sie noch große Bälle ins Publikum. Das ist die ganze Show. Keine Multimedia, keine Projektion, gar nichts. Einfach nur diese Typen. 500.000. Und ich habe gelesen, jeder 10. Brite wollte ein Ticket.
So viel wie Anfragen jetzt
bei einer Reunion. Ja. Und die Tickets haben gekostet so viel wie heute ein Bier kostet bei einem Konzert. 22 Pfund.
Oh Jesus, das muss ja wirklich lang her sein.
Es gibt eine tolle Doku, auch gerade auf Arte, lief auch im Kino, Supersonic, Oasis-Doku, wo auch nochmal verschiedene Stimmen zu hören sind, die sagen, es ist im Grunde, glaube ich, der letzte Moment, bevor das Internet eben alles fragmentiert, wo sich so viele Menschen auf eine einzige Sache einigen konnten.
Ja, apropos Doku, das Cover von Robbie Williams, Live Through a Lens, ist jetzt das Plakat für den Film, der gerade im Kino ist, aber er ist in dem Film ein Affe.
Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Ich weiß auch noch nicht, aber das ist das Cover, nur hat er einen Affenkopf.
Ja, und dann kommt noch die Band, die wahrscheinlich die Band der Stunde, zumindest auch aufgrund eines einzigen Songs.
Bittersweet
Symphony war der Monsterhit,
vor dem es
kein Entrinnen gab. Lief jeden Tag sicher 10-mal auf Viva und MTV. Und man ist da irgendwie mit Richard Ashcroft durch die Straßen Londons gelaufen, die Kamera immer vor ihm weg. Er mit hochnäsigem Blick und schwarzer Lederjacke. Ja, sich durch die Straßen.
Knöchrigem Gesicht.
Ja. Ich muss sagen, ich hatte dieses Lied unfassbar angeölt.
Ich liebe dieses Lied. Das geht ja zurück auf eine Orchesterplatte von den mit Rolling Stones Melodien. Ich weiß gar nicht, ob die in den 60ern rauskam. Und dieses Thema, das halt die ganze Zeit kommt in verschiedenen Tonlagen, das stammt eben von dieser Orchesterplatte der Rolling Stones. Und oder über die Rolling Stones. Und ich weiß gar nicht, ob Marc noch was anderes gehört hat von der Platte. Ich finde, da sind noch gute Lieder drauf, nämlich Sonnet und The Drugs Don't Work und Lucky Man, finde ich alle gut. Ich habe sogar 2 Soloplatten von Richard Ashcroft. Croft. Und er hat, glaube ich, bei dem Live Earth Konzert mit Chris Martin von Coldplay, glaube ich, Bittersweet Symphony gesungen, gemeinsam. Und wie gesagt, ich liebe dieses Lied. Marc findet es super öde.
Nee, ich fand es eigentlich nett, aber es lief so oft und ja, ich fand es dann auch nicht so gut. Und es ist ja auch eigentlich immer das Gleiche. Also es gibt dieses Streicherthema und es ist toll und danach passiert halt eigentlich nichts mehr. Und leider geht es mir mit dem ganzen Album so, ich kenn's. Also wenn mit viel Wohlwollen The Drugs Don't Work noch, aber ansonsten ist, finde ich, so eine Ansammlung von so Mid-Tempo-Akustik-Gitarren mit ein bisschen Hall-E-Gitarren und einem irgendwie einem Gesang drüber.
Ja,
und ich finde es vor allem im Vergleich zum ersten Album, das mich ganz positiv überrascht hat mit ein paar ganz tollen Songs, deutlich langweiliger, deutlich, als wären sie so auf Nummer sicher gegangen. Gesagt, so, wir haben jetzt da irgendwas, was funktioniert, lass uns irgendwie da bloß keine Experimente mehr machen, oder es ist ihnen wirklich nicht mehr eingefallen. Ich halte Letzteres für möglich. Ich glaube, dass die ein bisschen langweilig sind im Songwriting einfach.
Ja, das ist möglich. Ich finde ihn halt einen sehr coolen Sänger. Ich glaube, ich habe sogar Bittersweet Symphony mal gecovert mit meiner Frau bei Moonclaws. Hat Spaß gemacht.
Ja.
Ja, weil ich finde, die Gesangsmelodien, wie er das singt, finde ich einfach cool. Ja.
Also wenn er nicht ganz so, ich glaube, wenn dieses Lied nicht so penetrant über Monate im Alltag einen verfolgt hätte, fände ich es auch nicht ganz so schlimm, aber mich hat es dann wirklich irgendwann gesagt, jetzt lass mich doch mal in Ruhe mit dem Lied, ich habe es doch jetzt kapiert.
Around the world, around. Was wirklich unerträglich ist, diese neue Version von irgendeiner Frau, das kam, glaube ich, vor 2 Jahren raus. Also, völliger Scheißdreck. Also das gehört eigentlich gesetzlich verboten, dass man sowas macht. Furchtbar. Und dann kennt die Jugend zum Teil diese Scheiß-Cover-Version und kennt das Original gar nicht. Das gibt es nicht.
Jetzt habe ich noch was Interessantes. Die taucht beim Dimmery auch auf und da wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr originelles Brit-Pop-Album oder Brit-Rock-Album. Ich dachte nämlich immer, Supergrass sind eigentlich ein One-Hit-Wonder mit It's Alright. Aber weit gefehlt, ihr Album In It For The Money ist ein Riesenspaß und macht wirklich ganz, ganz große Freude. Ein unfassbar originelles Songwriting, schlauer, super arrangierter Indie-Rock mit ganz, ganz überraschenden Wendungen und sehr, sehr britisch irgendwie. Man hat immer das Gefühl, die Briten sind einfach, machen irgendwie die besseren Melodien und die originelleren Akkordwechsel und es macht einfach einen Riesenspaß. Ich habe so Assoziationen gehabt zu frühen Slade-Songs, die Beatles auch immer mal wieder und auch wieder Cheap Trick, also wir sind auch wieder in so einem Power-Pop-Indie-Rock-Universum. Dimmery erwähnt hier noch melodische Psychedelia von den Small Faces oder den Kinks, auch der Magical Mystery Tour Ära der Beatles und große Anerkennung auch seitens der Kritiker, aber der Erfolg war nicht mehr ganz so da wie natürlich bei It's All Right. Aber eine positive Überraschung und eine tolle Entdeckung dieses Album und wahrscheinlich von allen Dimmery-Alben, die hier erwähnt werden, ist es wirklich eins, das hier absolut zu Recht auch auftaucht. Und jetzt kommt noch eine große, große Überraschung, damit hat wirklich überhaupt niemand mehr gerechnet. Der Meister, der so lange ja, in der Mittelmäßigkeit verschwunden war und eigentlich seit den späten 70ern nichts wirklich Relevantes mehr hingekriegt hat, höchstens mal einzelne Songs, aber auf gar keinen Fall mehr über Albumlänge. Er macht plötzlich ein Album, das ihn komplett rehabilitiert, das allen wieder zeigt, warum er der ist, der er ist, warum er ein Name ist, den jeder kennt. Und er basiert eigentlich seine komplette Karriere seit 1997 und sein Kritikerlob und seine Preise und seinen Nobelpreis und ich weiß nicht was alles, ist, glaube ich, steht auch mit einem Bein auf diesem Album, weil es eigentlich wieder das ermöglicht hat, ja, dass man ihn wieder gut finden konnte und dass man seither eigentlich wieder seine Alben genießen und hören kann, weil sie einfach qualitativ von 1997 an immer gut sind und nie mehr ein bestimmtes Niveau unterschritten haben, so wie das dann in den 80ern eben teilweise der Fall war. Die Rede ist natürlich von Bob Dylan und seinem Überraschungsknaller Time Out of Mind. Ich habe das nicht so richtig recherchiert, wie das genau zuging, dass dieses Album zustande kam, aber er trifft halt jetzt den Zeitgeist und zwar einen amerikanischen Zeitgeist, der dann eben auch sich niederschlägt in diesen tollen Country-Alben von Tom Petty, von Johnny Cash natürlich, auch alles, was dann so Calexico und diese ganzen Bands machen. Er ist plötzlich in so einem, ja, in wird plötzlich von den Nachgeborenen, die halt viel cooler sind und Amerikaner machen. Man hat das Gefühl, dass er sich dadurch wieder, ja, inspirieren lässt oder dass ihn doch der Ehrgeiz nochmal packt, nochmal was richtig Gescheites zu machen. Und er engagiert Daniel Lanois als Produzenten und die beiden, das konnte man nochmal nachlesen, als das Album letztes Jahr nochmal neu erschienen ist, 23 glaube ich, mit neuen Mixes auch, die beiden haben sich ziemlich bekriegt, weil sie hatten doch unterschiedliche Vorstellungen und unterschiedliche Visionen, aber das, was hier im Originalalbum rausgekommen ist, ist der absolute Hammer und begeistert mich seither. Ich habe die erste Single im Radio gehört, damals, als ich Wäsche ausgefahren habe für so eine Wäscherei. Und das Lied heißt Lovesick und es ist fantastisch bis heute. Großartig, großartig. Standing in the Doorway, das dritte. Sehr, sehr berührend. Not Dark Yet, letztes Jahr noch gecovert von Dave Gahan and the, wie heißen sie? Soul Shifters, glaube ich, oder so.
Soul Savers.
Soul Savers. Großartig, auch Highlands, das letzte nochmal. Also wirklich ein Album, wenn man vielleicht mal wissen möchte, wer Bob Dylan ist, dann kann man mit diesem Album auch mal einsteigen, weil es einfach, ja, weil es einfach großartig ist und weil alles funktioniert auf diesem Album. Die Sounds, die Songs, kein schwaches Lied. Und ja, eigentlich auch in einer auf Augenhöhe dann hier so in der Gesamtatmosphäre mit dem, was Nick Cave zu der Zeit macht und was diese ganzen jungen Typen eben, die ich vorhin erwähnt habe, gemacht haben in den 90er Jahren. Und da ist er plötzlich wieder mit dabei und hat seitdem eigentlich keinen Quatsch mehr gemacht. Man hat das Gefühl, er wühlt sich immer weiter in die amerikanische Popgeschichte und in die Vergangenheit rein, in die 40er, 30er Jahre, 20er Jahre und schafft mit diesem Album eigentlich so seinen zweiten oder dritten Frühling in seinem Oeuvre nach dem eher düsteren 80er Jahren und frühen 90er Jahren.
Und das Lied To Make You Feel My Love wurde ja gecovert von, ich glaube, Adele sogar.
Mhm.
Und von Luca Blum. Okay. Auf dieser Platte, wo auch The Cure und Radiohead covert, Luca Blum. Echt cool. Und die Version von Luca Blum finde ich super. Luca Blum ist natürlich immer gleich harmonisch, dem kann man überhaupt nicht böse sein, aber ich finde To Make You Feel My Love von Luca Blum wunderschön und ich glaube, der hat es auch gecovert. Das ist, glaube ich, der Monster-Hit auf der Platte.
Ja. Ja.
Und vorhin ging es ja darum, dass die Briten irgendwas richtig oder richtiger machen und ich höre, also letzte Woche in der Schule, plärrte aus der Halle Do They Know It's Christmas? Und ich bin dann im Flur stehen geblieben und warten dann auf den Schluss Feed the World. Ich fand es einfach super. Ich finde auch die zweite Version, wo Chris Martin am Anfang zum Klavier, auch produziert von Nigel Godrich, gibt ja, glaube ich, alle 10 Jahre oder 20 Jahre eine Neuauflage, aber die finde ich wirklich gut, wo das mit dem Klavier losgeht. Ich glaube, das spielt Tom York oder Chris Martin. Im Video sieht man die. Finde ich super. Ja. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Rap-Zwischenteil. Nein, hör auf! Aber ich finde Do They Know It's Christmas besser als We Are The World. Und es gibt auch so Ami-Filme, die sein möchten wie Tatsächlich Liebe. Ich glaube, einer heißt Valentinstag oder New Year's irgendwas. Schaffen die nicht. Also Tatsächlich Liebe,
ja, in der Musik habe ich wirklich das Gefühl, so der Pop ist halt immer ein bisschen leichtfüßiger bei den Briten und auch immer melodiöser und auch irgendwie euphorisierender. Also gerade dieses Supergrass-Album ist so, gibt halt so viele so Bands, gerade in den 90ern, wie die Super Furry Animals oder so. Das ist so ein Spaß auch. Die haben auch, glaube ich, die drehen auch so geil durch dann irgendwie und beziehen sich halt ganz viel immer auf die 60er und haben einfach auch eine andere Pop-Tradition, habe ich das Gefühl, während halt die Amerikaner eher im Rock oder Rock'n'Roll irgendwie daheim sind oder im Blues oder so.
Ja, das ist halt das Problem.
Naja. Gut, jetzt haben wir den Dimmery durch. Vielleicht machen wir noch jeder eins oder so und dann können wir die erste Folge ja beschließen und den Rest in einer anderen Folge, weiteren Folge beackern.
Ja, dann bleibe ich gerade beim Ende des Britpop. Es ist auch das Ende von Morrissey eigentlich. Also der ersten Phase oder der Mittelphase. Er macht ein Album, für das er voll Prügel bekommt. Und man weiß ja gar nicht so warum, weil es ist halt ein Morrissey-Album. Ich glaube, das hieß es auch, es ist halt ein Morrissey-Album. Das heißt Maladjusted. Es geht los mit, wie so oft, fast wie The Queen Is Dead, einem Lärmlied, das aber eigentlich nichts bringt. Das heißt, wie die Platte Maladjusted. Macht er gern ein anstrengendes Lied am Anfang. Dann kommt die Hitsingle Alma Matters, eigentlich ein sehr schönes Lied. Und dann kommt Trouble Loves Me als viertes Lied. Eigentlich ein sehr schönes Lied. Und was natürlich sehr unangenehm ist an dieser Platte von Morrissey, ist, dass er nach dem unsäglichen Urteil beziehungsweise nach diesem Gerichtsverfahren und als eben Bassist und Schlagzeuger Johnny Marr und Morrissey verklagt haben, schreibt er, nachdem der Bassist Andy Roark sich zurückgezogen hat, hat sich, glaube ich, irgendwie auszahlen lassen, war dann raus, aber der Schlagzeuger, der Smiths Mike Joyce, der ging halt aufs Ganze. Und deshalb kommt hier ein Hasslied, das heißt Sorrow Will Come in the End. Ich glaube, das ist nicht auf jeder Ausgabe drauf, das ist sehr unangenehm. Er singt dann immer Lawyer, Liar, you lied and you were believed und was weiß ich, Sorrow will come to you in the end, I praise the day that gives you pain. Also sehr unangenehm und da denkt man, okay, er ist jetzt nicht dieser gute, leidende Mensch, den man irgendwie in seiner Pubertät als Vorbild hatte, sondern einer, der nicht verzeihen kann, obwohl er auf einer späteren Platte, beziehungsweise auf der Bonus CD von World Peace is None of Your Business kam ja ein Lied To Forgive Someone und dass es nichts Schöneres gibt, bla bla bla, aber er macht es glaube ich nicht. Und das letzte Lied ist also ein bisschen Morrissey by Numbers, Satan Rejected My Soul. Ganz nettes Lied, also es ist eigentlich keine Platte, wo man sagt, die ist jetzt total schlecht, aber sie wurde ziemlich verrissen und auf dem Cover sieht er auch aus, als wäre er jetzt gerade irgendwo aus der Kneipe gezogen worden, unrasiert und sieht in der Jeans, also weit entfernt von dem, der jetzt nur noch im Anzug oder so später auftrat bei seinem Comeback mit You Are The Quarry. Und dann gibt es aber eine Platte mit B-Seiten, die heißt Rare Tracks und wie so oft sind da die besten Lieder drauf, vor allem eins, das heißt The Edges Are No Longer Parallel und das ist, glaube ich, auch vom Schreiber, vom Komponisten Alan White, das Lieblingslied und ich bin völlig ratlos, wie man ein Lied wie The Edges Are No Longer Parallel nicht auf die reguläre CD ballern kann. Eigentlich eins der besten, wenn nicht das beste Morrissey-Lied, aber irgendwie dann halt als B-Seite verramscht. The Edges Are No Longer Parallel. Wunderbares Lied. Und dann gibt es noch This Is Not Your Country. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er da über Irland singt. Nach allem, was man jetzt weiß, was er so von sich gibt, weiß man jetzt natürlich nicht, was er genau damit meint. Auf jeden Fall beschreibt er da halt, wie überall bewaffnete Polizisten und Soldaten rumstehen. Es kann sein, dass es da um Nordirland geht. Keine Ahnung, jedenfalls, This Is Not Your Country, ein sehr gruseliges Lied. Erinnert mich ein bisschen an die Geisterbahn vom Europapark. Das sind eigentlich die zwei Highlights von diesem Rare Tracks Album. Und warum die nicht auf Maladjusted sind, wird sein Geheimnis bleiben, wie so vieles. Aber wie gesagt, The Edges Are No Longer Parallel. Super Lied, gibt es aber, glaube ich, nicht auf Spotify oder so. Ich habe es auch mal...
Vieles nicht auf Spotify von Morrissey.
Ja. Ganz rätselhaftes. Er ist ja auch ein ganz seltsamer Mensch inzwischen. Und wie gesagt, tolles, tolles, tolles Lied. Mit einem Schluss, wo er immer singt, My only mistake is I'm hoping. Fantastisch.
Ich würde noch schnell zwei Alben besprechen, dann kann ich die Platten nächstes Mal zu Hause lassen, weil ich die auf Vinyl noch dabei habe hier. Eines ist eine Künstlerin, die habe ich wieder entdeckt und ich wusste gar nicht, dass ich sie schon mal entdeckt hatte. Sarah McLachlan, kanadische Sängerin, Singer-Songwriterin und ich hatte auf meinem USA-Trip 95, 96 eine Kassette von der, Solace von 93 und ich wusste das nicht mehr. Die Kassette ist natürlich auch wie vieles verschollen.
Das hast du mir geschenkt.
Und dann habe ich die wieder entdeckt und kannte jedes Lied und habe die, glaube ich, oft gehört, auch viel in Greyhound-Bussen und in irgendwelchen Hostels zum Einschlafen und so. Ganz, ganz tolle Stimme. Und von 1997 ist ihr Album Surfacing. Und sie hat auch viele Preise und so weiter immer gewonnen und Grammys und war gerade in Kanada und USA sehr, sehr erfolgreich. Und ich habe dieses Album vor allem deshalb, weil da ein Lied drauf ist, das mit dem Titel Angel. Und da gibt es eine Geschichte, die mich sehr berührt hat, wo nämlich Daryl McDaniels von Run DMC erzählt bei Rick Rubin, dem Broken Records Podcast, wie ihm dieses Lied das Leben gerettet hat. Er hat das über ein Jahr lang eigentlich jeden Tag in Dauerschleife gehört, egal wo er gegangen und gestanden ist, musste er dieses Lied hören, von dem er dann geglaubt hat, es sei eigentlich nur für ihn geschrieben und jedes Wort hat ihm ja, das Leben gerettet und er hat sie dann auch irgendwann kennengelernt und angesprochen und sie haben dann auch noch ein Duett irgendwann später gemacht und es ist sehr berührend, wie er das erzählt in diesem Podcast. Und daraufhin habe ich mir dann die Platte gekauft, die auch wieder ganz toll ist, aber nicht mehr ganz so gut vielleicht wie Solace von 93. Und dann noch eine Band, die mir gerade noch in letzter Sekunde eingefallen ist, dass die auch 97 ein Album gemacht haben. Jetzt sind wir im amerikanischen Indie-Rock und auch da ist Erstaunliches möglich, allerdings eher bei unbekannten Gruppen. Diese Band nennt sich Built to Spill. Und die haben mir in den späten 90ern extrem gut gefallen. Ich habe sie auch im Freiburger Jazzhaus dann mal gesehen. Und es war ein ganz, ganz, ganz fantastisches Konzert. Wir haben hier es zu tun mit einer Art Gitarren-Indie-Rock, der irgendwie auch aus dem Geist der Pixies und Dinosaur Jr. kommt. Da ist aber auch noch eine Prise Radiohead mit dabei und eine ganze Menge Irrsinn. Und dieser Typ schreibt Lieder, die jetzt auf Spotify so gar nicht funktionieren, weil sie ewig brauchen, bis sie in die Gänge kommen und dann aber sich entfalten auf eine Art und Weise, die man überhaupt nicht glauben kann. Allein das zweite Lied, I Would Hurt a Fly, oder Start the Show, das dritte Lied fängt mit einem dreiminütigen Intro an und dann kommen 3 Minuten der beste Song aller Zeiten eigentlich. Dieses Intro denkt man so, oh Gott, passiert irgendwann mal nochmal was, und dann irgendwie schraubt sich 20 Sekunden lang in den Song rein und plötzlich ist es so ein grandioses Lied, tolle Gitarrenarbeit, wie die zwei Gitarren. Das war dann auch für meine Band damals, Blue Haze, haben wir immer versucht, so Bill to Spill auch ein bisschen zu kopieren, wie die zwei Gitarren sich umspielen gegenseitig, wie die sich ergänzen. Das macht so einen Spaß. Toller Gesang, tolle Melodien, die sich so rausschälen, wo man nicht weiß, wo die herkommen. Und jedes Lied hebt auf eine Art und Weise ab und erhebt einen auch, dass es wirklich eine Freude ist und grandios. Und ich weiß noch, dass dieses Konzert mich von vorne bis hinten weggeblasen hat. Ein Lieblingsalbum eigentlich von 1997.
Hör ich mir an. Das Artwork sieht aus, als sei es von Basquiat. Vielleicht.
Perfect From Now On heißt dieses Album.
Mhm. Vielleicht ist es auch sogar
Basquiat. Muss man anhören. Könnte dir gefallen.
Ja, das will ich nicht.
Gut. Dann haben wir doch schon mal eine ganze Menge weggeschafft und den Rest demnächst. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sind ja jetzt bald durch mit den 90ern. Wir können uns auch noch ein bisschen rückwärts in die frühen 70er schrauben.
Rhänertal.
Und vielleicht auch, ja genau, mit der einen oder anderen Sonderfolge aufwarten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf viele weitere Folgen noch im Jahr 2025 und wünschen euch trotz und wegen allem, macht's gut.
Dreht nicht durch.
Natürlich. Auch wenn es schwer fällt. Tschüss.
Tschüss.